hast dir geschworen, nie mehr zu schreien. Und dann tust du es trotzdem wieder. In dieser Folge von unserem Podcast Kurswechsel Kindheit erfährst du, warum der Perfektionsanspruch dich fertig macht und was wirklich hilft. Also viel Spaß beim Reinhören.
Kurswechsel Kindheit. Dein Podcast für ganzheitliche Bildung und Erziehung mit Andrea Schmalzel und Petra Rodenberg.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Kurswechsel Kindheit. Schön, dass du da bist.
Ja, auch von mir ein herzliches Moin von der Küste.
Okay, jetzt aber mal Hand aufs Herz. Wer von euch hat in den letzten 4 Wochen ein Kind angeschrien? Und jetzt mal ehrlich, wer hat sich danach gefühlt wie der letzte Mensch? Ich kenne das Gefühl gerade gut nur. Dieses Gefühl, wenn du denkst, genau das wollte ich nie tun. Ich habe mir doch geschworen, ich mach's anders als zum Beispiel meine Eltern. Und zack, da hast du schon getan.
Ja, und es geht nicht nur dir so. Mamas, Papas, Erzieherinnen, Lehrer oder Coaches, wir alle kennen diese Momente. Du stehst vor einer Gruppe, die zum dritten Mal nicht aufhört zu quatschen, obwohl du gleich mit deinem Programm durchkommen musst. Oder du coachst ein Kind, das zum 10. Mal vielleicht mit irgendeiner Idee kommt, warum es gerade das, was es tun wollte, nicht tun konnte. Und plötzlich wird deine Stimme lauter und du denkst, Mist, das war jetzt nicht professionell. Ich kriegte heute Morgen auch noch einen Hilferuf zu dem Thema. Zwar nicht zum Schreien, aber zu dem Thema einfach so, ja, wie reagiere ich? Auch von einer kleinen Kindmama. Gut, dass man seine Kinder so lieb hat.
Absolut. Ja, genau. Tatsächlich kommt aber hier die unbequeme Wahrheit. Du wirst es wahrscheinlich wieder tun. Vielleicht nicht heute, vielleicht nicht die nächste Woche, aber irgendwann flippt dein Deckel wieder. Und weißt, warum ich dir das sage? Nicht um die zu entmutigen, sondern um die vor dem unrealistischen Perfektionsanspruch ein ganz bisschen zu befreien, der die ja häufig fertig macht und dir vielleicht auch schlaflose Nächte bereitet. Denn das schlechte Gewissen ist echt immer und überall irgendwie gefühlt parat. Denn ja, wieso sage ich dir das? Dein Gehirn ist nicht dafür gebaut, immer cool zu bleiben. Wenn es hart auf hart kommt, übernimmt einfach dein Reptiliengehirn das Steuer. Das kennt tatsächlich nur Kämpfen, Abhauen oder Erstarren. Und Wissenschaftler haben gesagt, das nennt man zum Beispiel auch in der Wissenschaft eben Lip-Flip. Der Deckel klappt hoch, das rationale Denken ist einfach weg.
Tja, und wir reden jetzt nicht darüber, wie du perfekt wirst, wie du immer, wie Andrea sagt, in der Yoga-Buchse auf der Matte sitzt. Nee, und das der perfekte Achtsamkeitsmensch wird, der niemals die Stimme erhebt, der immer gesettelt ist. Denn das ist völlig Quatsch und hilft niemandem. Geh mal deine anderen Beziehungen durch, nicht zu Kindern. Gibt es da nicht auch mal Momente, wo einfach zack, das, ja, man könnte sagen, die Milch überkocht, so blub, und es ist passiert. Und darum geht's auch gar nicht. Die Frage ist einfach, wie gehen wir damit um, wenn es passiert ist? Denn egal, an welcher Stelle du jetzt stehst, als Elternteil, als Lehrkraft, als Erzieherin oder Erzieher oder ob du Nachhilfe gibst, wie auch immer. Es geht nicht darum, dass wir nie mal, ja, ein bisschen laut werden dürfen. Es geht darum, was tun wir, wenn es passiert ist.
Also, dann schauen wir doch mal hinter die Kulissen. Warum schreien wir also? Sind wir alle Monster? Nee, natürlich nicht. Wir sind Säugetiere mit einem Nervensystem, das unter Druck einfach in den Notfallmodus schaltet. Stell dir vor, du hast schlecht geschlafen, 3 Meetings hinter dir, dein Partner nervt, die Spülmaschine ist kaputt und dann kommt das Kind oder die Kindergruppe und macht genau das, was sie einfach nicht machen soll.
Genau, ich muss jetzt gerade bei der Spülmaschine an meinen Enkel denken, der immer gerne versucht hineinzuklettern, was auch nicht das ist, was er tun soll. Genau, und dein Körper, der kennt gar nicht den Unterschied zwischen Kind hört nicht zu und Säbelzahntiger greift an. Beides löst die gleiche Stressreaktion aus. Ich muss immer an Axels Schleich-Säbelzahntiger denken. Ja, genau. Und Cortisol, Adrenalin, das volle Programm. Und das können wir natürlich, unser System springt an in den Kampfmodus. Und Kampf bedeutet eben auch mal laut werden und, wie man so schön sagt, auf den Tisch hauen.
Und ganz ehrlich, noch schlimmer wird's, wenn du schon den ganzen Tag unter Strom stehst. Dein Stressfass ist schon randvoll. Da reicht häufig ein Tropfen, ein verschüttetes Glas Saft, ein Nein zu viel und du explodierst. Und das nennt sie dann tatsächlich Stress-Stacking. Oh, ich krieg mit denen zwei ST, kriege ich echt immer die Krise. Stress-Stacking. Stress stapelt sich letztendlich auf. Wenn der Kolkart erforscht, wie frühere Erfahrungen das Ganze einfach nur verstärken. Wenn du selbst in einem Umfeld groß geworden bist, wo viel geschrien worden ist, hast du nie gelernt, wie man anders einfach damit umgeht. Das ist letztendlich dann in deinem System gespeichert.
Jetzt muss ich aber erstmal ein bisschen widersprechen. Ich hatte ziemlich schreiende Eltern. Ich kann das einfach nicht anders sagen. Also ich, bei uns zu Hause hatte ich manchmal das Gefühl, zwischen meinem Vater und meinem Großvater ist Schreien die Normal. Wir waren so ein Drei-Generationen-Haushalt, ist Schreien die Normalveranstaltung. Und mein Vater, der konnte auch schreien, dass es allen wirklich anders werden konnte. Und das hat mich als Kind schon sehr, sehr getroffen, weil er da auch eben, was wir nachher besprechen, eben nicht rauskam aus seiner Haut und dann eben immer noch einen draufsetzte und ganz bewusst verletzt hat. Und das ist natürlich etwas, was wir heute auch wissen und nicht mehr tun. Aber für mich ist es schon so, ja, aber schreien, es ist vielleicht eher so gespeichert nach dem Motto, huch, ich mache mich klein und nicht, ja. Ich schreie zurück. Ich denke, das liegt immer so auch an unseren Erfahrungen. Aber es kommt ja noch was ganz anderes dazu. Kinder, man kann ja manchmal das Gefühl haben, die sind kleine Wissenschaftler und das Experiment ist, was sie den ganzen Tag ausprobieren mit wirklich mit großer Geduld, wo ist der Knopf, dass das Schreien anfängt? Also, welchen Nerv muss ich treffen, damit die Mama endlich aus ihrer Ruhephase kommt? Die meinen das aber gar nicht böse. Die gucken einfach nur, wo sind denn die Grenzen und was sollte ich vielleicht besser nicht tun? Und es kann ziemlich nerven.
Absolut, absolut. Die experimentieren ja gefühlt permanent, ne? Aber ja, irgendwie machst du dummerweise immer dann die Experimente, genau dann, wenn du schon eh durch bist. Und wahrscheinlich ist es überhaupt nicht böse gemeint, aber es nervt halt trotzdem, ne? Aber genau. Petra, was machst du jetzt damit?
Ja, gut, das kann ja passieren. Dann hast du geschrien, jetzt stehst du in der Situation. Und das ist das, was ich erzählt habe. Das Kind ist vielleicht erschrocken, zieht sich zurück, weint oder so. Oder die Klasse starrt dich an, was jetzt? Und hier ist, glaube ich, der Punkt, worum es geht. Der Unterschied macht gar nicht das Schreien, sondern was danach kommt. Wir haben quasi, ja, wir haben in der Beziehung einen Bruch im Prinzip schon ein bisschen provoziert. Und den sollten wir auch ja, heilen. Und ich denke, Konflikte, das sagt ja auch die Forschung, schaden den Kindern nicht, wenn wir, auch wenn wir mal eben aus der Haut gefahren sind, repariert, wieder dran reparieren. Und im Gegenteil, sie lernen ja auch was fürs Leben, die Kinder. Wichtig ist an dem Punkt, dass wir dann nicht noch nachtreten und weil wir uns so schlecht fühlen, dem Kind vielleicht noch einen mitgeben. Das ist so meine Kindheitserfahrung. Genau. Also darum geht es nicht, sondern wirklich dann einfach offen zu sein und auf das Kind zuzugehen.
Also, was machen wir akut? Also, Schritt 1, wie immer, das sind immer die super schlauen Sprüche, aber es geht halt einfach nicht anders. Beruhig dich erst selber, ja? Das kann bedeuten, dass du sagst, ich brauche kurz eine Pause und wirklich auch bewusst sagst, dass du Leute an deinen Gefühlen teilnehmen lässt, an deinen unerfüllten Bedürfnis und du rausgehst, ne? Also wirklich vielleicht den Raum verlassen, im Klassenzimmer vielleicht, ich zähle jetzt bis 10 in Ruhe oder zu Hause, Mama, zu Hause, ich gehe ganz kurz ins Bad. Das ist nicht schwach, da einfach die Reißleine zu ziehen. Das ist eigentlich sehr, sehr klug. Du kannst niemandem helfen, wenn du selbst noch am Kochen bist. Trink was, atme tief durch, mach die Augen zu und dann gehst du erst wieder zurück, nachdem sich der Vulkan ein bisschen beruhigt hat.
Ja, Schritt 2 wäre, sich tatsächlich zu entschuldigen. Und zwar ohne Wenn und Aber. Es ist nicht so nach dem Motto, es tut mir leid, dass ich geschrien habe, aber du hast ja auch. Also um sich selbst zu rechtfertigen. Sondern es tut mir leid, dass ich geschrien habe. Das war nicht okay. Ich habe gerade die Kontrolle verloren. Und das ist nicht in Ordnung. Und da zeigt ja Brené Brown sehr stark in ihrem Buch über Verletzlichkeit, wie kraftvoll es sein kann, wenn wir uns wirklich entschuldigen und wenn wir zeigen, dass wir eben auch verletzlich sind, dass wir unseren Panzer, wie sie immer so schön sagt, ausziehen und uns zeigen, so wie wir wirklich sind. Und das gilt natürlich auch, wenn wir pädagogisch als Fachkraft unterwegs sind. Denn auch bei aller Ausbildung sind wir nur Menschen. Und Kinder haben, glaube ich, deutlich mehr Respekt vor Erwachsenen, die zu ihren Fehlern stehen, als vor Erwachsenen, die sich unfehlbar geben.
Ganz genau. Und das war bei mir tatsächlich immer der volle Stressor, tatsächlich so, oh, du musst perfekt sein. Und war dann irgendwie so verkantet und habe auch mein Bauchgefühl gar nicht mehr. Ja, das war wirklich, wirklich fürchterlich. Und nachdem ich den Stress ein bisschen rausgenommen habe, ja, erzieht man wieder ein bisschen intuitiver. Ja, schauen wir uns mal Schritt 3 an. Erklär, was bei dir los ist. Nicht um die rauszureden, sondern einfach, ja, um Transparenz zu schaffen, um die anderen verstehen zu lassen. Zum Beispiel, weißt du, ich hatte schon heute viel Stress und dann ist mir das Ganze über den Kopf drüber gewachsen. Und bei Jüngeren kannst du zum Beispiel ein Bild nehmen, das wie ein Topf, wo das Wasser überkocht ist. Das zeigt einfach, deine Reaktion hat mit dir zu tun und nicht damit, dass das Kind wertlos ist. Das ist nämlich eine ganz wichtige Botschaft.
Ja, Schritt 4 wäre auch mal ein bisschen zu fragen, wie geht's denn dir jetzt, also dem Gegenüber? Und da kann es durchaus sein, und dann haben wir das zu akzeptieren, dass das Kind vielleicht sauer ist oder es weint, es ist traurig, es hat sich erschrocken. Oder es kann sein, es sagt im Moment, ich finde dich doof oder ich finde doof, wenn du schreist. Und ich denke, da müssen wir einfach auch akzeptieren und nicht versuchen, dieses Gefühl wegzumachen. Nach dem Motto, ich habe mich ja jetzt entschuldigt, jetzt darfst du nicht mehr sauer sein. Das ist auch nicht hilfreich. Das ist also auch okay. Und man muss einfach sagen, ich verstehe, dass du gerade sauer auf mich bist. Und danach kann man einfach auch etwas zusammen tun, etwas spielen oder einen Moment schaffen, der auch die Verbindung wieder herstellt.
Was du alles stärkt. Oh, Entschuldigung. Was du allerdings auf keinen Fall machen sollst, aus Schuldgefühlen überkompensieren. Also plötzlich darf das Kind doch Fernsehen, kriegt doch seine Süßigkeiten. Die Hausaufgaben müssen nimmer gemacht werden. Das verwirrt total. Die Regel soll bestehen bleiben. Nur die Art, wie du sie kommunizierst, die war Mist. Und dieser Unterschied ist einfach unfassbar wichtig, weil ansonsten wird dir das Kind ganz schön wahrscheinlich an der Nase rumführen. Auch im Klassenzimmer soll das bestehen bleiben. Die Regel gilt weiter, aber deine Reaktion war überzeugend. Und das kann man tatsächlich trennen.
Ja, jetzt ist natürlich der Gedanke, eigentlich wollen wir es ja alle nicht so weit kommen lassen. Das ist auch völlig in Ordnung. Und können wir das vermeiden? Ich glaube eher nicht. Aber ich glaube, wir können gucken, dass wir es seltener machen. Und da hat natürlich auch was damit Selbstfürsorge zu tun. Auch das ist ja ein Thema, das wir immer wieder aufpassen. Und was wir ja auch in unseren Ausbildungen merken, Andrea, ne? Dass viele glauben, Selbstfürsorge ist Luxus, es steht ihnen nicht zu. Immer müssen erst die anderen kommen, die eigenen Bedürfnisse werden verleugnet. Und das sind natürlich gerade Dinge, die dazu führen, dass wir einfach auch mal, überreagieren, dass wir explodieren, weil es ist ja wie der Druck im Kessel steigt. Ich sage immer, das ist nicht nur wie das Wasser wie überkocht, das ist wie so ein Dampfdrucktopf, die man früher so hatte, diese Schnellkochtöpfe und irgendwann ist der nicht richtig zu und dann macht es plupp und dann fliegt dir das Ding durch die Gegend. Ich habe immer bei meinem Thermomix die Angst, dass der mir mal hoch. Und da ist es dann eben so, dass man gucken muss und das kann man schon machen, man kann sich beobachten. Was sind denn die Momente, was sind denn die Muster, wann wir einfach zu viel kriegen? Gibt es Körpersignale? Werden wir irgendwie steif? Merken wir, unsere Schultern gehen zusammen? Wird unsere Atmung flacher oder merken wir so, dass wir irgendwie so ein bisschen dass wir so an unsere Grenzen kommen, dass wieder Druck eben in dem Topf steigt. Und das nennt, Jon Kabat-Zinn nennt das zum Beispiel Response Flexibility, den kleinen Raum, zwischen Reiz und Reaktion erwischen, um vielleicht die Reaktion in eine andere Richtung zu lenken oder vielleicht mal eine Atemtechnik auszuprobieren, lieber Andrea.
Ja, was haben wir letztens beim letzten Podcast die Aussage aufgestellt? Atmen hilft.
Ja, sehr, 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 sehr gut. Sehr, sehr gut. Also ich merke auch immer, wenn ich mal 2-3 Tage damit Pause gemacht habe, ist ganz schlecht.
Ja, aber schauen wir uns jetzt mal ein paar unkonventionellere Strategien an. Die erste ein bisschen ungewöhnliche Energie, ein Codewortsystem. Vereinbart mit dem Kind oder mit der Klasse ein Codewort, das bedeutet, hey, ich bin gerade kurz davor zum Explodieren, ich brauche einen Moment. Das kann ein Vulkan, ein rotes Licht oder was auch immer sein. Ich denke mal, Kinder ab 5 Jahren finden das Konzept total lustig und dann wissen sie gleich, was ist denn gerade Phase? Und du sagst das Wort und alle wissen, jetzt wird's ernst. Wir müssen der erwachsenen Person mal kurz einen Raum geben. Finde ich total schöne Übung und habe ich tatsächlich yes. selber schon ausprobiert. Sogar mit meinen eigenen Kids.
Ich finde, das ist auch total wichtig, dass wir sehen, auch wir haben Bedürfnisse und das heißt nicht, nur die der Kinder zählen immer, sondern wir müssen ja ein Gleichgewicht schaffen letztendlich und müssen Dinge auch aushandeln und wir müssen auch auf uns achten. Eine ganz andere ungewöhnliche Idee ist ein physischer Anker, also ein Anker im kleinen, in unserem Körper zu suchen, vielleicht eine Bewegung oder die wir einfach immer dabei haben. Wir könnten zum Beispiel Daumen und Zeigefinger zusammendrücken und bis 3 zählen oder 3-mal aufs Brustbein klopfen und die Bewegung auch in entspannten Momenten erstmal trainieren. Das heißt also, wenn wir total entspannt sind, diesen Anker immer wieder üben, damit unser Körper merkt, das bedeutet jetzt Entspannung. Und wenn wir das dann eben tun, dann kann der Körper den Schalter umlegen und das Nervensystem runterfahren. Das kommt aus der NLP-Forschung und funktioniert erstaunlich gut.
Und eine dritte coole Idee, die finde ich total witzig. Da habe ich mal einen Vortrag auch drüber angehört, über Humor in der Schule. Das heißt, Humor als Notbremse. Wenn du merkst, du bist kurz vorm Schreien, mach was total absurd, sprich, zum Beispiel auf einmal einen lustigen Akzent, mach eine total übertriebene Grimasse, hüpf 3-mal auf einem Bein. Das klingt verrückt, ist es auch, aber es durchbricht einfach dieses Stressmuster. Dein Gehirn kann einfach nicht gleichzeitig wütend und albern sein. Das funktioniert besonders bei jüngeren Kindern, die dann oft lachen müssen und schon ist die Spannung raus. Das ist ja bei unseren stummen Urvölkerschreier auch so, weil das schaut einfach lustig aus, ist anders und bist da voll aus dem Muster raus, wenn wir das immer machen. Und wie gesagt, mit Kids ist das super cool. Wie gesagt, alles getestet in der eigenen Familie und für gut befunden.
Ja, und das vierte ist, wir haben ja vorhin schon gesagt, in welchen Situationen schreist du? Vielleicht weißt du das ja gar nicht. Vielleicht ist dir das nicht so bewusst. Und da kann dann so ein kleines Schreijournal oder Tagebuch ganz sinnig sein. Das heißt, du dokumentierst einfach mal, wann du geschrien hast. Es kommt ja auch so ein bisschen drauf an. Wenn dir alle 3 Monate mal die Hutschnur hochgeht oder die Zündschnur zu kurz war, dann ist das völlig normal. Ich glaube, dann braucht man da auch gar nicht so viel zu tun. Aber wenn du doch so im Moment das Gefühl hast, gerade so vor Weihnachten, wir sind hier so total dünnhäutig und laufen permanent am Limit, dann macht es schon Sinn, einfach mal aufzuschreiben, wann passiert das denn, wann schreist du oder wann stehst du einfach kurz davor und gehst raus und knallst die Tür und was gäbe es für Alter? Nativen. Vielleicht sind es Tage, wo du besonders viele Termine hast oder vielleicht gibt es auch bestimmte Kinder, wo einfach schon zu viel gewesen ist. Da kann es dann eben auch helfen, sich vorher immer zu überlegen, eine positive Eigenschaft des Kindes oder tatsächlich etwas, so wie ich vorhin erzählt habe, was dich aus der eigenen Kindheit triggert. Und ich denke, das ist Gold wert, wenn wir wissen, wo wir reagieren, können wir anfangen, etwas zu verändern.
Muss ich an meinen Sohn denken, ne? Der hat jetzt momentan den Kinofilm Wicked angeschaut und die Ariana Grande, die singt immer so hoch und mein Sohn liebt zu singen und der singt dann auch so hoch, allein wenn er schon einen ersten Ton anschlägt, ist meine Hutschnur ganz oben und es fast kocht schon über, ne? Also von dem her gesagt, diese Trigger, die sind ganz, ganz spannend. Genau, und natürlich kommen die Basics dazu, reduziere Stressoren, wo es geht, investiere in deine eigene Regulation, sei Sport, Meditation, Freunde, Hobbys. Es ist kein Luxus, wie Petra vorhin schon gesagt hat, eine Grundversorgung. Die Flugzeugregel, erst deine Sauerstoffmaske, dann die der anderen. Und ändere deine innere Haltung. Statt das Kind nervt mich, denke lieber, das Kind testet gerade seine Grenzen oder das Kind hat gerade einen schweren Tag. Dieser Perspektivwechsel kann deinen Blutdruck unfassbar senken, bevor du loslegst.
Ja, und jetzt lass uns auch mal überlegen, brauchen Kinder perfekte Betreuer, perfekte Pädagogen? Wir leben nun mal nicht in einer perfekten Welt. Sie brauchen dich einfach nur gut genug und vor allen Dingen auch authentisch. Denn auch die Bindungsforschung zeigt letztendlich, dass Bindung durch Verlässlichkeit entsteht. Und dazu gehört eben auch, wenn wir Mist gebaut haben, dass wir dazu stehen, uns entschuldigen und das in der, ja, an der Beziehung weiterarbeiten. Und nicht dadurch, dass wir perfekt sind wie Roboter. Es gibt schon einen Grund, warum wir keine emotionslosen Roboter für die Kinderversorgung nutzen.
Absolut, absolut. Wenn du ab und zu mal laut wirst, die aber danach entschuldigst, meistens versuchst ruhig zu bleiben und grundsätzlich Sicherheit gibst, hey Leute, dann ist alles gut. Die Dosis macht das Gift. Gelegentlich schreien mit Reparatur ist was ganz, ganz anderes als ständig das Anbrüllen, ohne überhaupt in die Reflexionsphase zu gehen. Die Kinder lernen durch dich, was wichtig ist. Menschen machen Fehler. Emotionen können einen überwältigen. Man kann Verantwortung übernehmen. Beziehungen halten Krisen aus. Und das sind mega wichtige Lektionen einfach fürs Leben.
Ja, machen wir jetzt noch eine kleine Achtsamkeitsübung zum Schluss. Wäre ja schön, wenn wir immer jemanden an unserer Seite hätten, der uns zuhört, der uns ja runterreguliert. Aber wir können, oder co-reguliert, wie es so schön heißt, aber wir können auch was Eigenes tun. Und jetzt stell dir mal vor, du bist diese Person. Du gehst in Beziehung mit dir selbst. Such dir eine ganz bequeme Position, mach mal die Augen zu und atme ein, zwei oder dreimal ganz tief ein und ganz langsam wieder aus. Und denk vielleicht mal an einen Moment, wo du laut geworden bist, wo du dich hinterher geärgert hast, dass du laut geworden bist. Und lass diese Gefühle einfach kommen, was immer auch kommt. Ärger, Scham, Wut, Traurigkeit. Einfach mal wahrnehmen.
Und jetzt stell dir vor, dein bester Freund oder deine beste Freundin würde neben dir sitzen. Was würde diese Person sagen? Bestimmt nicht, du bist das Letzte, sondern eher, hey, das war ein harter Moment. Du bist ein Mensch. Du gibst dein Bestes. Hey, es ist okay. Spür mal, wie das ist, wenn jemand so zu dir spricht. Warm, oder? Fühl mal in deinen Körper rein, wo du dieses Gefühl, dieses warme Gefühl wahrnimmst.
Ja, und dann leg mal deine Hand auf dein Herz und sag zu dir selbst laut, wenn du dich traust, oder leise, wenn es noch schwierig ist. Ich bin gut genug. Ich mache Fehler, weil ich ein Mensch bin. Ich lerne jeden Tag dazu. Die Kinder sind geliebt. Atme noch ein paar Mal aus und wieder ein. Und dann komm langsam hier wieder an. Und denn Selbstmitgefühl macht uns nicht weich, sondern stark. Es hilft uns weiterzumachen, statt in Scham zu versinken. Diese Erkenntnis verdanken wir Christine Neff mit ihrem Buch Selbstmitgefühl.
Ja, und diese Übung kannst du immer wieder machen. Du kannst dir einen Brief schreiben, so als wär's von deiner besten Freundin. Was würde sie dir sagen? Und meistens sind wir zu anderen viel netter als zu uns selbst. Zeit, das zu ändern. Und Petra, jetzt du bist immer so der Crack in Sachen. Kurz und knackig, fassen wir's doch nur mal zusammen.
Ja, also der Plan, nie wieder schreien, ist wahrscheinlich sehr unrealistisch und macht Druck. Und Druck führt dazu, dass wir explodieren. Also besser ist Akzeptanz, wobei wir wieder beim Zen sind, dass es passieren kann, weil du ein Mensch bist. Das Wichtigste ist, wenn es passiert ist, die Reparatur danach. Das zeigt Größe und zeigt den Kindern mehr als perfektes Verhalten.
Deine Kinder, ob deine eigenen oder die, mit denen du arbeitest, brauchen dich nicht perfekt. Sie brauchen dich echt liebevoll, authentisch und bereit zu lernen. Gelegentliches Ausrasten mit Reparatur ist normal. Ständiges Schreien ohne Nachdenken ist das Problem. Check für dich, wo stehst du? Und wenn du merkst, dass du oft die Kontrolle verlierst, hol dir da vielleicht einfach Unterstützung. Das ist dann keine Schande, sondern ist wahrlich professionell, wenn du wirklich gar nicht alleine hinkriegst.
Genau, und egal an welcher Stelle du mit Kindern arbeitest, wir alle haben solche Momente. Das macht uns nicht zu schlechten Menschen, es macht uns zu Menschen. Der Unterschied liegt darin, ob wir aus diesen Momenten lernen oder ob wir sie ignorieren.
Ja, und da sind wir tatsächlich schon am Ende dieser Podcast-Folge. Und sei nett zu dir und zu den Kids. Und Petra, hast du noch was hinzuzufügen oder sagen wir einfach nur Servus? Wie schaut's aus?
Ja, Servus und freuen uns, dass ihr da wart. Und ja doch, ihr könnt mal unten gucken. Viele von euch überlegen ja immer oder sagen uns immer, dass es so knapp ist mit unseren Ausbildungen. Und deswegen haben wir uns ja dieses Jahr was Besonderes für die Jahresplanung 2026 überlegt. Findet ihr einen Link hier in den Shownotes. Guckt einfach mal rein, falls du überlegst, in 2026 mit uns zu arbeiten.
Jo, also wir freuen uns auf dich. Wir freuen uns, wenn du bei der nächsten Podcast-Folge wieder einschaltest. Und bis zum nächsten Mal. Servus.
Mach's gut. Tschüss.